Ja, hallo, ihr alle. Ich sehe viele bekannte Gesichter und das freut mich ganz arg. Wenn ich hier dieses Gebäude betrete, dann kommen viele Erinnerungen in mir hoch. Ich habe hier viel Segen empfangen dürfen, wofür ich mein Leben lang dankbar sein werde. Und so hoffe ich, dass ich heute ein Stückchen Segen zurückgeben kann, indem ich nicht über Habakuk rede, sondern über Paulus. Und über den, dem Paulus nachgefolgt ist, bis in den Tod. Und so möchte ich jetzt zu Beginn noch ein Gebet sprechen. Jesus, wir sehen in deinem Wort, in der Offenbarung, dass du vor der Tür stehst und anklopfst. Und wir wollen diese Tür jetzt öffnen und dich reinlassen. Wir wollen dich bitten, dass du uns begegnest durch dein Wort. Wir wollen dich bitten, dass du unser Verlangen darauf ausrichtest, auf dich, Herr, dass wir, eingenommen von deiner Schönheit, nichts anderes sehen wollen als dich. Komm und verändere uns, weil unser Herz oft so hart ist und weil wir Sünden mit uns mitbringen. Aber deine Liebe und deine Gnade wird immer größer sein. Und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich jetzt, dass du durch deinen Geist uns verständlich machst, was in deinem Wort geschrieben steht. Amen. Die ersten vier Bücher im Neuen Testament, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannesevangelium, sind so etwas wie Biografien über das Leben und auch besonders über das Sterben von Jesus von Nazareth. Und diese Geschichten haben diese Welt enorm verändert. Es gibt nicht wenige, die sagen, dass Jesus die Person der Menschheitsgeschichte ist, die diese Welt am meisten verändert hat. Aber Jesus hat selber in den Evangelien, sagt er gar nicht so viel darüber, wie wir seinen Tod und das alles, was da passiert ist, wie wir das verstehen sollen. Das heißt, wenn wir die Evangelien, wenn wir Jesus, wenn wir das Kreuz wirklich verstehen wollen, was müssen wir dann machen? Dann müssen wir diese Briefe lesen, die auch im Neuen Testament zu finden sind und die den größten Teil vom Neuen Testament einnehmen und die uns das erklären, wie das zu verstehen ist, was Jesus gesagt und getan hat. Und die meisten dieser Briefe stammen von dem Apostel mit dem Namen Paulus. Also Paulus ist enorm wichtig für unser Verständnis vom christlichen Glauben. Paulus ist der wichtigste Missionar der ersten Generation und seine Schriften haben eine enorme Wirkungsgeschichte. Für das, was Christen glauben, sind diese Schriften unverzichtbar. Also ich habe gerade gesagt, Jesus ist die einflussreichste Person der Menschheitsgeschichte, aber Paulus war es, der dieses Evangelium bis an die Enden der Erde getragen hat. Und wieso eigentlich Paulus? Paulus ist ja gar nicht einer von diesen 12 Jüngern. Und eigentlich hat Paulus Jesus ja nie leibhaftig auf dieser Erde gesehen oder gehört. Wie kann das dann sein, dass Paulus diese Rolle einnimmt? Wie kann das sein, dass dann ausgerechnet von diesem Paulus die meisten Schriften im Neuen Testament kommen? Ist ja eine gute Frage, finde ich. Wir sollten heute Abend mal über Paulus nachdenken. Weil ich glaube, dass diese Geschichte, wie er berufen wurde, dass die heute Abend in unser Leben hineinsprechen möchte. Und die lesen wir jetzt mal. In Apostelgeschichte 9. Die Berufungsgeschichte von diesem Paulus. Ich lese uns die Verse 1 bis 19 vor. Wenn du eine Bibel dabei hast, ist das richtig gut. Wenn du keine dabei hast, kannst du sie nächstes Mal mitbringen und jetzt an der Wand mitlesen. Währenddessen wütete Saulus gegen die Anhänger des Herrn und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er wandte sich an den Hohepriester und bat ihn um Empfehlungsschreiben für die Synagogen in Damaskus. Damit wollte er alle, die dieser neuen Richtung angehörten, aufspüren, um sie zu verhaften und, gleichgültig ob Mann oder Frau, in Ketten nach Jerusalem zurückbringen. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Die Stimme antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumm vor Verwunderung da. Denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen. So führten ihn seine Begleiter an der Hand nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. In Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in einer Vision: Hananias! Er antwortete: Ja, Herr. Der Herr sagte: Geh in die Straße, die gerade genannt wird, zum Haus von Judas. Dort frage nach Saulus von Tarsus. Er betet zu mir. Und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Aber Herr, rief Hananias aus, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr erwiderte: Geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Da machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte: Saul, Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im gleichen Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Da stand er auf und ließ sich taufen. Danach aß er und kam wieder zu Kräften. Saulus blieb zunächst bei den Gläubigen in Damaskus. Mit dieser Geschichte nahm alles seinen Anfang. Das ist diese Berufungsgeschichte von Saulus bzw. Paulus. Saulus ist sein hebräischer Name und Paulus ist sein griechischer Name. Und der Name Saulus bzw. Paulus oder Paulus, also die beiden Namen, kommt insgesamt 173 Mal im Neuen Testament vor. Und 143 Mal, also fast alle Stellen, ein Großteil aller Stellen, finden wir in der Apostelgeschichte. Und vor dieser Geschichte in Kapitel 9, also da ist schon einiges passiert, aber vor dieser Geschichte kommt er nur 3 Mal vor. Das heißt, mit dieser Geschichte, mit diesem Ereignis, begann das Wirken von dem Mann, der das Evangelium bis an die Enden der Erde getragen hat. Wenn wir verstehen wollen, wie Paulus denkt, warum Paulus getan hat, was er getan hat, warum die meisten Schriften im Neuen Testament nicht von einem der 12 Jünger, sondern von diesem Paulus kommen, dann finden wir die Antwort auf dieser Straße zwischen Jerusalem und Damaskus. Wir stoßen hier in dieser Geschichte auf den absoluten Kern des christlichen Glaubens und sie führt uns zu der Antwort auf die Frage, warum das Evangelium von Jesus durch die Jahrhunderte hindurch immer Menschen ergriffen und verändert hat. Und deshalb möchte ich jetzt in 3 Punkten anschauen mit euch, was hier passiert ist. Und zuerst möchte ich zurückschauen auf Paulus vor diesem Ereignis. Dann möchte ich nach vorne schauen auf Paulus nach dieser Geschichte, die wir gerade gelesen haben. Wie war Paulus davor, wie war Paulus danach? Und dann schauen wir uns nochmal diese Geschichte an, die wir gerade gelesen haben. Was ist da passiert? Denn ihr werdet merken, ich nehme es vorweg, dass der Paulus davor und der Paulus danach nichts miteinander zu tun haben. Legen wir los mit dem Paulus vor Apostelgeschichte 9. Paulus wird geboren zwischen den Jahren 1 und 10 nach Christus in Tarsus im Süden der heutigen Türkei. Tarsus ist zu der Zeit eine große und multikulturelle Hafenstadt. In Apostelgeschichte 22, Vers 3 lesen wir, dass Paulus, ein Jude aus dem Stamm Benjamin, nicht in Tarsus aufwächst, sondern in Jerusalem gesagt, oder? Das wäre dann korrekt. In Jerusalem. Es scheint so, wie wenn seine Eltern ihn früh nach Jerusalem geschickt haben, weil sie darauf Wert gelegt haben, dass ihr Sohn eine gute Ausbildung bekommt. Und wie hieß der Rabbi, bei dem er gelernt hat? Gamaliel. Gamaliel war im ersten Jahrhundert, Mitte des ersten Jahrhunderts, eine der oder vielleicht auch die berühmteste Persönlichkeit des rabbinischen Judentums. Das war die beste Ausbildung in jüdischen Schriften, die du damals haben konntest. So wie wenn du heute an die Universität in Oxford oder Harvard gehst. Beste Ausbildung hat Paulus genossen. Was war das für eine Zeit, in der Paulus gelebt hat? Gehen wir noch ein paar Jahre zurück. Zweites Jahrhundert vor Christus. Da gab es einen Aufstand in Israel. Angeführt von einem Mann namens Judas Makkabäus. Das war der Makkabäeraufstand. Warum? Weil die Griechen, die damals über Israel geherrscht haben, die den Juden verboten haben, ihre Religion auszuleben. Und dann gab es diesen Aufstand. Und das ist sowas, was ganz typisch war auch für diese Zeit, dass Israel von außen bedrängt wurde und dass es immer wieder geknallt hat. In dieser Zeit sind verschiedene Denkrichtungen entstanden. Zum Beispiel die Schule der Pharisäer. Die tauchen ja immer wieder im Neuen Testament auf, in den Evangelien, im Zusammenhang mit Jesus. Und die Pharisäer haben großen Wert darauf gelegt, dass die Tora und die jüdischen Überlieferungen eingehalten werden. Dass man Gott und seinem Wort, der Bibel, treu ist. Und wenn man versteht, dass Israel so bedrängt wurde von außen, von heidnischen Einflüssen, dann kann man das ja irgendwie auch nachvollziehen. Dass die gesagt haben, hey, wir müssen uns abgrenzen. Wir müssen unserem Gott treu bleiben. Denn sonst passiert das, was im Alten Testament schon mal passiert ist. Diese große, große, große Katastrophe. Als Israel schon mal von Gott abgefallen ist und dann kamen die Babylonier und haben den Tempel zerstört und Israel 70 Jahre in die Gefangenschaft nach Babylon mitgenommen. Das war eine große Katastrophe. Das wollte man verhindern. Das war also erstmal ein gutes Anliegen. Und Paulus sagt über sich selber in Philipper 3, Vers 5, dass er ein Pharisäer ist. Also einer von denen, der gesagt hat, wir müssen Gott treu bleiben. Und das, was hier geschrieben steht, ist verbindlich. Irgendwann waren die Griechen, die Zeit mit den Griechen vorbei, aber dann, 63 vor Christus, erobern die Römer Jerusalem. Und wieder entstehen Spannungen. Es war jetzt auch nicht wirklich besser und immer wieder entladen diese Spannungen sich. Zum Beispiel im Jahr 6 nach Christus, also ungefähr da, wo Paulus geboren wird. Da hat nämlich ein Statthalter mit Namen Quirinius, vielleicht kennt ihr den aus der Weihnachtsgeschichte, der wollte Steuerregistrierungen durchführen. Und dann hat ein Mann namens Judas der Galiläer gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Es gibt nur einen König über Israel und das ist Yahweh, unser Gott. Und es gab einen Aufstand. Und aus diesem Aufstand heraus entstand die Gruppe der Zeloten, das griechische Wort für Eiferer. Also die, die bereit sind, auch Gewalt anzuwenden, wenn es dem Volk Gottes und der Tora dient. Und was heißt das über Paulus? In Apostelgeschichte 22, Vers 3 sagt er über sich selber, ich war ein Eiferer für Gott, ein Zelot. Die Zeit, in der Paulus lebt, ist auch eine Zeit, die geladen ist von Erwartungen. Im ganzen Volk Israel hat man sich gefragt, wann wird Gott endlich wieder zu uns sprechen und sich mit seiner Macht zeigen? Wann wird Gott die Gebete seines Volkes erhören? Wann schickt Gott endlich diesen angekündigten, versprochenen Retter, den Messias, den König? Der im Alten Testament prophezeit wurde. Wann wird es endlich passieren? Diese Erwartung lag in der Luft. So, und jetzt stell dich mal vor, wie jemand zu Paulus kommt, diesem Pharisäer, diesem Eiferer. Und er sagt zu Paulus, sagt die Person, sagt dann, Paulus, hast du es gehört? Da gibt es so einen Prediger, der hat Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben. Und die Menschen haben gesagt, dass dieser Prediger der Messias sei. Und dieser Messias hat ganz viele Anhänger im Volk, aber er hält die Überlieferungen der Väter nicht ein. Und die Römer haben ihn gekreuzigt. Und jetzt gibt es immer noch Leute, die auf die Straße gehen und sagen, dieser Gekreuzigte ist der Messias. Und es gibt Menschen, die diesen Glauben annehmen.
Und zwar massenweise. Und ihr müsst wissen, in 5. Mose 21, Vers 23 steht, dass jemand, der ans Holz gehängt wird, der ist von Gott verflucht. Und in 5. Mose 13 heißt es, dass ein falscher Prophet aus dem Volk ausgerottet werden muss. Könnt ihr euch vorstellen, was Paulus da gedacht hat? Der muss außer sich gewesen sein. Was, wenn die einen gekreuzigten Messias verehren und verkündigen, dann ist es schlimmer als alles, was die Griechen und die Römer uns angetan haben. Und wenn ich einen von denen erwische, dann haue ich ihm die Fresse ein und drehe ihm den Hals rum. Das klingt jetzt ein bisschen aggressiv, aber ich glaube, dass es nicht übertrieben ist. Ich glaube, dass es wirklich genauso war. Wann lesen wir denn das erste Mal von Paulus in der Bibel? Wann kommt er das erste Mal vor? Stephanus, genau. Bei der Steinigung von Stephanus hat er die Kleider bewacht, von denen die Stephanus gesteinigt haben. Ende Apostelgeschichte 7, Anfang Kapitel 8. Und dann heißt es in Kapitel 8, Vers 3, Saulus zog durch die ganze Stadt und versuchte, die Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten. Er ging von Haus zu Haus und zerrte Männer und Frauen heraus und ließ sie ins Gefängnis werfen. Paulus war sowas wie ein hauptberuflicher Kammerjäger, nur eben halt gegen Christen. Oder Apostelgeschichte 9, Vers 1. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn. Kennt ihr diese Szene in der Passionsgeschichte, wo Jesus vor Pilatus steht? Und dann gibt es ja noch diesen anderen, der auch im Gefängnis ist und einer wird freigelassen. Dieser andere war ja der Barabbas. Warum war der nochmal im Gefängnis? Wegen einem Mord. Paulus schnaubte mit Morden. Vor Apostelgeschichte 9 war Paulus nicht so wie Jesus, sondern so wie Barabbas. Er schnaubte mit Mord. Und dann in Galater 1, Vers 13 schreibt er in seinem eigenen Brief, ich verfolgte die Gemeinde Gottes mit äußerster Härte und tat alles, um sie auszurotten. Bestimmt kennen manche von euch von Open Doors diesen Gebetskalender, wo jeden Tag ein Gebetsanliegen drinsteht. Ich lese euch mal das von heute vor. Da heißt es, Kamerun, Doppelpunkt, als Partner von Open Doors Adam kennenlernten, war dieser tief traumatisiert. Er war zweimal von Boko Haram entführt worden und hatte dort Schreckliches erlebt. Danken wir Jesus, dass Adam Traumaseelsorge erhalten konnte und beten wir um vollständige Heilung seiner seelischen Wunden sowie um Schutz vor weiteren Entführungen. Paulus hätte es auf jeden Fall in dieses Open Doors Heft reingeschafft. Paulus war ein Eiferer. Und ich hoffe, dass ihr jetzt so ein Bild habt, ne? Von diesem Paulus vor Apostelgeschichte 9. Denn jetzt schauen wir uns mal den Paulus an nach Apostelgeschichte 9. Paulus ist also auf diesem Weg nach Damaskus, um dieses Krebsgeschwür namens Anhänger des Weges auszurotten. Und dieses Ereignis vor Damaskus wird auf das Jahr 31 oder 33, also zwischen 31 und 33 nach Christus datiert. Und die Kreuzigung Jesu war entweder 30 oder 33 nach Christus. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit nach Tod und Auferstehung Jesu hat sich das Evangelium, der christliche Glaube, schon bis nach Damaskus ausgebreitet. Also wie ein Lauffeuer, könnte man fast sagen. Und Paulus will das verhindern. Und mitten auf diesem Weg, wir haben es gelesen, wird Paulus plötzlich umstrahlt von diesem blendend hellen Licht und er fällt zu Boden. Und er hört eine Stimme, die sagt, ihr wisst bestimmt noch, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann fragt Paulus, wer bist du, Herr? Und die Antwort auf diese Frage ist eben der Name, den er so sehr hasst. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und wenn wir jetzt mal kurz überlegen, wir kennen noch nicht den Ausgang der Geschichte. Was müsste jetzt passieren? Was wäre logisch? Paulus hätte Rache verdient, oder? Jetzt kommt endlich mal zur Begegnung mit diesem Jesus, den er so verfolgt. Das wäre die ideale Gelegenheit, nochmal draufzutreten. Im Staub liegt er ja schon. Aber es gibt kein Wort des Vorwurfs. Es gibt keine Forderung von Opfern. Es gibt keinen Zorn und keine Rache. Und wenn ich das zu Ende denke, dann kann ich nur staunen und meine Knie beugen vor der Gnade Jesu. Anstatt einer Bestrafung bekommt Paulus eine Berufung. Jesus sagt, steh auf und geh nach Damaskus. Kein Wort über seine Vergangenheit. Geh nach Damaskus, man wird dir dort sagen, was du tun sollst. Und das macht Paulus dann auch. Das ist ganz interessant, der muss ja geführt werden, ne? Er ist nach Damaskus gegangen, um andere zu führen, abzuführen. Jetzt muss er selber geführt werden. Und dann haben wir es gelesen, wie Jesus dem Hananias begegnet. Und was hat Jesus nochmal gesagt zu Hananias? Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Habt ihr noch im Hinterkopf, was für ein Paul, über welchen Paulus wir hier reden? Das ist doch Wahnsinn, was Jesus hier sagt. Das ist doch verrückt. Der größte Verfolger des Christentums soll zum größten Verkündiger des Christentums werden. Da muss man doch sagen, Jesus, bitte was? Aber wisst ihr, was noch viel verrückter ist? Genau das ist passiert. Genau dieser Paulus wurde tatsächlich zum größten Verkündiger des Evangeliums. Und deshalb kann mir kein Mensch erzählen, dass diese Geschichte erfunden wurde. Keiner. Aber wie kann das sein? Der Hass und der Eifer gegen Christus sind so tief in der Identität von Paulus verankert. Und dieses Ereignis vor Damaskus, es war ja so kurz. Ein Licht, zwei Sätze, Gespräch. Gut, vielleicht auch mehr. Wir lesen halt von zwei Sätzen, aber es war ja so kurz. Aber dieser eine Moment hat ausgereicht, um das ganze Weltbild von Paulus aus den Angeln zu reißen. Seine ganze Theologie, sein ganzes Denken, sein ganzes Wesen wurde auf den Kopf gestellt in diesem einen Moment. Eugen Bieser, ein deutscher katholischer Theologe und Priester, der sagte, dass jeder Buchstabe, den Paulus in seinen Briefen geschrieben hat, gesättigt und imprägniert ist mit dem Ereignis vor Damaskus. Aus diesem Ereignis heraus, das wir gerade gelesen haben, sind alle seine Briefe entstanden. Und ich habe ja gesagt, wir schauen jetzt auf den Paulus nach Apostelgeschichte 9. Behaltet das von vorhin mal noch im Hinterkopf und hört jetzt mal, wie dieser Paulus über Jesus spricht. Zuerst noch mal was anderes. In der Apostelgeschichte wird diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, dreimal erzählt. Also scheint wichtig zu sein, wenn man in einem biblischen Buch dreimal die gleiche Geschichte erzählt. In Kapitel 9 haben wir gerade gelesen, dieser Bericht, den Lukas niederschreibt. Und dann in Kapitel 22, da wird Paulus festgenommen, weil es Menschen gibt, die das gar nicht gut finden, dass er über Jesus redet. Und er darf sich aber verteidigen, er darf sprechen zu der Menge. Und dann erklärt Paulus, dass er tut, was er tut, warum? Er erzählt, was vor Damaskus passiert ist. Damit erklärt er sich. Das ist der Grund, warum ich tue, was ich tue. Und genauso auch in Apostelgeschichte 26. Paulus steht vor König Agrippa als Gefangener, darf sich verteidigen und wieder erzählt er, was auf der Straße in Richtung Damaskus passiert ist. Also immer dann, wenn Paulus gefragt wurde, hey Paulus, jetzt rechtfertige dich mal. Warum tust du, was du tust? Dann sagt er, ja Leute, das vor Damaskus, was da passiert ist, das ist der Grund. Und wenn er jetzt hier wäre, würde uns wahrscheinlich wieder diese Geschichte erzählen. Und jetzt lasst uns mal zwei Bibelstellen aufschlagen, beide aus dem Philipperbrief. Und lasst uns mal diesem Paulus zu Wort kommen. Wenn du eine Bibel dabei hast, geh mal zu Philipper 3. Da tut Paulus in Vers 4, 5 und 6, erklärt Paulus, warum er ein krasser Typ ist. Also Paulus schreibt da, also wenn man es jetzt so ein bisschen in heutige Sprache übersetzen würde, könnte man sagen, Ich bin der Sohn einer einflussreichen Familie. Ich habe eine Firma gegründet, die in wenigen Jahren stark gewachsen ist. Und für meine Bemühungen im Kampf gegen die Armut habe ich den Friedensnobelpreis bekommen. Also lauter so krasse Sachen, die Menschen bewundern, schreibt da Paulus über sich. Ne? Zum Beispiel, dass er bei Gamaliel studiert hat. Also muss man das, was Paulus da schreibt, muss man schon sagen, okay, Paulus, krasser Typ. Und was schreibt er dann in Vers 7 und in Vers 8? Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Das ist der gleiche Paulus. Alles, was mir Gewinn war, alles, was ich für wichtig gehalten habe und alles, wofür Menschen mich bewundert haben, halte ich um Christi willen für Schaden. Das Wort für Schaden kann man übersetzen mit Nachteil oder Verlust. Gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi. Und dann sagt er, ich habe alles eingebüßt. Ich habe alles verloren. Ist alles weg, was früher in meinem Leben mich wertvoll gemacht hat. Und dann sagt er, ich achte es für Dreck. Das Wort, das hier im Griechischen steht, kommt nur einmal in der Bibel vor. Kann man übersetzen mit Abfall, Mist oder Kot. Ganz genau. Alles andere ist ein Scheiß im Vergleich zur Erkenntnis Jesu Christi. Waren jetzt nicht meine Worte, gell? So würde ich ja hier nie sprechen. Paulus zitiert. Gehen wir mal ein paar Seiten zurück. Kapitel 1. Sagt Paulus in Vers 21, dass Christus sein Leben ist und Sterben sein Gewinn. Und dann schreibt er weiter in Vers 22 bis 24. Doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deshalb weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach, zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Für euch ist es besser, wenn ich hier bin, aber ich wäre gern woanders. Und nicht, weil Paulus lebensmüde ist. Er sehnt sich nicht nach dem Tod. Die Sehnsucht richtet sich auf Christus. Nach ihm sehnt er sich. Die Schlachterübersetzung übersetzt mit: mich verlangt danach. Oder bei Luther: ich habe Lust, bei Christus zu sein. Und das schreibt Paulus über den, den er so sehr gehasst hat. Spürt ihr, wie tiefgreifend Paulus verändert wurde? Dieser Paulus vorher und dieser Paulus nachher. Das ist Wahnsinn. Und deshalb glaube ich, dass es kein Herz auf dieser Welt gibt, das Jesus nicht verändern kann. Und deshalb müssen wir jetzt, im dritten Punkt, nochmal auf dieses Ereignis vor Damaskus schauen. Damit wir hoffentlich verstehen, warum Paulus so verändert wurde. Warum hat dieses Ereignis alles auf den Kopf gestellt? Ich glaube, dass der Grund dafür in einem Wort liegt. Was hat Paulus gesehen vor Damaskus? Licht. Das Licht. Er war überwältigt von diesem Licht. Was war das Erste, was Paulus gesagt hat, als er dieses Licht gesehen hat und diese Stimme gehört hat? Er hat gesagt: Wer bist du, Herr? Ich weiß nicht, wer du bist und ich weiß nicht, wie du heißt, aber du bist der Herr. Denn dieses Licht kann nur von jemandem ausgehen, der der Herr ist. Ein ähnliches Ereignis sehen wir auch in der Offenbarung. Wenn du eine Bibel dabei hast, geh mal zu Offenbarung 1. Da heißt es nämlich über Johannes, der diese Offenbarung sieht, also der Jünger Jesu, Da heißt es, beschreibt eben in Vers 16, beschreibt der Jesus mit einem zweischneidigen Schwert, also das Schwert ist das Wort Gottes. Und dann heißt es da auch, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Das ist auch dieses Licht. Und was heißt es dann in Vers 17, sagt Johannes, und als ich ihn sah, passiert das Gleiche wie bei Paulus, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Johannes, verrückt, einer dieser 12 Jünger Jesu, der 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs war, sieht Jesus jetzt wieder. Und er fällt um wie tot. Das ist auf der Erde ja nie passiert oder zumindest lesen wir davon nichts in den Evangelien. Aber jetzt sieht er Jesus in seinem vollen Glanz, in seiner vollen Herrlichkeit. Und dann fällt auch dieser Johannes, der ihn eigentlich so gut kannte, zu seinen Füßen nieder wie tot. Schlag mal Johannes 1 mit mir auf. Die ersten Worte im Johannesevangelium. Die ersten Worte. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieses war im Anfang bei Gott. Und alles ist durch dieses Wort entstanden. Und ohne dieses Wort ist nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Habt ihr das gehört? Jesus ist Gott. Jesus ist Schöpfer von allem. Jesus ist das Leben und Jesus ist dieses Licht. Dieses Licht, das Paulus zutiefst getroffen hat. Die Schönheit von Jesus, die Paulus gesehen hat, und die alles verändert hat. Und so wie Paulus habe ich das auch erlebt. Ich bin in Schopfloch groß geworden. Aber ich bin sehr dankbar dafür, weil ich es geliebt habe. In einer liebevollen Familie, mit vielen Freunden. Und ich wollte dieses Dorf nie verlassen. Und dann bin ich doch weggegangen, um die Schulbank zu drücken. Für Schule habe ich damals so ähnlich empfunden wie Paulus für Jesus vor seinem Berufungserlebnis. Meine Mutter hat es mir neulich wieder erzählt, wie Lesen für mich eine große Herausforderung war, wenn man eine Buchvorstellung hatte in der Schule. Und trotzdem habe ich meinen Job gekündigt, um wieder zur Schule zu gehen. Und wenn ich die Studiengebühren und den Verdienstausfall zusammenrechne, komme ich auf einen 6-stelligen Betrag. Hat mich viel gekostet. Und es ist nicht immer einfach, mein Leben manchmal bete ich zu Jesus und sage, schenk mir Freude. Denn die Freude am Herrn ist meine Stärke, aber manchmal habe ich diese Freude nicht. Weil manchmal bin ich einsam in Hirsau. Manchmal liegt die Sorge um die Gemeinde auf meinen Schultern, wie Paulus das in 2. Korinther 11 schreibt. Und trotzdem gab es keinen Tag, an dem ich in Erwägung gezogen habe, in mein altes Leben zurückzugehen, weil es keinen Weg zurück gibt, weil ich das Licht gesehen habe. Weil ich die Schönheit von Jesus gesehen habe. So wie Paulus, anders und doch gleich. Und so haben es auch viele andere erlebt. In der Apostelgeschichte lesen wir von Tausenden, die zum Glauben gekommen sind, Tausende. Von den allermeisten kennen wir die Namen gar nicht. Aber ich finde es interessant, wie die Apostelgeschichte in 3 Kapiteln nacheinander 3 Personen symbolisch rausgreift. Kapitel 9 haben wir gelesen, wie Paulus von diesem Licht ergriffen wird. Apostelgeschichte 8, der Kämmerer oder ein bisschen Neudeutscher, der Finanzminister der äthiopischen Königin. Und wer ist dann in Kapitel 10? Cornelius. Ein Mensch aus Afrika, einer aus Asien, einer aus Europa, die 3 Kontinente der damals bekannten Welt. Diese 3 Menschen werden symbolisch herausgegriffen für die Tausenden von Menschen, die fasziniert waren von diesem Licht. Und das ist der Grund, warum das Evangelium nach Schopfloch gekommen ist, warum es in mein Leben hineingekommen ist, weil diese Menschen nicht anders konnten, als das Evangelium weiterzutragen. 2018 hat man in Ausgrabungen bei Frankfurt ein Grab, also viele Gräber entdeckt. Und in einem Grab hat man eine Person entdeckt, die hatte hier im Hals so eine Kapsel, mit der wurde die Person begraben. Und in dieser Kapsel hat man eine Schriftrolle gefunden. Man nennt das Ding auch die Frankfurter Silberinschrift. Und dieses Grab wird auf das Jahr 250 datiert. Und man hat dann das Ding untersucht, diese Silberfolie, und die enthält einen griechischen Text. Und in diesem Text wird Jesus mehrfach erwähnt und als Sohn Gottes bezeichnet. Ich lese euch mal den Schluss von diesem Text vor aus diesem Amulett. Da sich ja vor Jesus alle Knie beugen, die himmlischen, die irdischen und die unterirdischen, und jede Zunge bekenne sich zu Jesus Christus. Kommt das irgendjemand bekannt vor? Philipper 2, ganz genau, Philipper 2. Ist es nicht verrückt? Ungefähr 200 Jahre nach Tod und Auferstehung von Jesus, in einer Zeit, wo es zum Teil an manchen Orten lebensgefährlich war, wenn man sich zu Christus bekannt hat, gab es den Philipperbrief oder mindestens Teile vom Philipperbrief. Auf jeden Fall, das hier gab es in Deutschland, im heutigen Deutschland, zu hören. So hat es sich ausgebreitet, weil Menschen fasziniert waren von diesem Licht. Weil Menschen nicht anders konnten, als ihr Leben hinzugeben für den, der so voller Gnade und voller Liebe ist, für den, der der Ursprung von allem Licht ist. Und die Art und Weise, wie Jesus Menschen begegnet, ist unterschiedlich. Bei Paulus war es ganz krass mit dem Licht. Bei Cornelius, der hat einen Traum gehabt. Ich kenne auch Menschen, die Jesus im Traum gesehen haben. Und bei dem Finanzminister aus Äthiopien, der hat einfach die Bibel gelesen und jemand anders hat es ihm erklärt. So war es übrigens auch bei mir. Mein Damaskus-Erlebnis war in einem halben Jahr, als ich in der Bibelschule war und zum ersten Mal diesem Licht nachgegangen bin. So wie Paulus immer wieder von Damaskus erzählt, so erzähle ich immer wieder von meiner Zeit an der Bibelschule. Aber nicht nur dort, ich sehe dieses Licht, wenn es sich widerspiegelt in Menschen, die das tun, was Jesus getan haben und die diese Liebe leben, wie Jesus sie uns vorgelebt hat. Ich sehe dieses Licht an dunklen Orten, weil dort dieses Licht am hellsten strahlt. Ich sehe dieses Licht, wenn ich Zeugnisse höre von Menschen, die trotz Verfolgung an ihrem Glauben festgehalten haben, oder von Muslime, die erzählen, dass sie in einem Traum einen weißen Mann gesehen haben, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich sehe dieses Licht in Menschen, deren Herz weich gemacht wurde und deren kaputtes Leben völlig neu gemacht wurde. Ich sehe dieses Licht von Jesus, wenn ich in Frankreich am Meer sitze und die Sonne untergehen sehe, weil durch dieses Licht alles entstanden ist, was entstanden ist. Ich sehe dieses Licht, wenn ich hier in diesem Wort Jesus anschaue. Wir haben im Frühjahr in der Gemeinde bei mir, haben wir die Bergpredigt durchgenommen. Ich habe mich davor nie wirklich mit der Bergpredigt beschäftigt und ich war fasziniert und kann euch sagen, es gibt nichts Besseres. Die meisten von euch sind noch christlich aufgewachsen, da vergisst man das. Es gibt auf dieser Welt nichts Besseres. Ich habe letztes Jahr für die Karfreitagspredigt mich mit der Kreuzigung beschäftigt. Es gibt nichts Größeres als das, was Jesus gesagt und getan hat. Es gibt nichts Schöneres als dieses Licht. Und diese Liebe, von der es in diesem Wort heißt, dass sie all unseren Verstand übersteigt. Wir werden sie nie ganz greifen. Aber trotzdem will ich es versuchen. Und vielleicht denkst du dir jetzt auch, oh, der übertreibt ja voll hier mit seinem Jesus. Dann können wir uns vielleicht darauf einigen, dass Jesus interessant war, oder? Jesus hat schon gute Werte gepredigt, ne? Kann man sagen, okay, Jesus war interessant. Wenn du das sagst, dann ist es wie so ein Puzzle, von dem so ein paar Teile zusammengemacht wurden. Du siehst so ein kleines bisschen von diesem Licht des Paulus gesehen, aber wenn du sagst, oh ja, Jesus, ich glaube, ganz nett. Aber wenn du dein Leben in die Hände von Jesus legst, mit allem, was dazugehört, und mit ihm unterwegs bist, dann wirst du im Laufe deines Lebens merken, dass dieser Jesus nicht nur interessant, sondern großartig ist und dass dieses Licht mehr Gestalt annimmt. Mehr Puzzleteile kommen dazu. Ich habe es euch vorhin erzählt, wie die Zeit an der Bibelschule für mich dieses Licht noch mal viel größer gemacht hat. Es sind nochmal einige Puzzlestücke dazugekommen. Und wisst ihr, warum Paulus in Philipper 1 schreibt, dass er eigentlich lieber bei Jesus wäre? Weil Paulus verstanden hat, dass da noch mehr ist. Und dass der schönste Moment, den er je erleben wird, der Moment sein wird, wenn er in die Herrlichkeit von Jesus eingeht und dieses Puzzle und dieses Licht ganz sieht. Und wisst ihr, auf dieser Erde werde ich dieses Puzzle nie ganz sehen. Aber trotzdem wirft dieser Himmel ein Stück von seinem Licht auf diese Erde. Und ich wünsche dir, dass dein Leben dieser Weg hier sein darf. Dass im Laufe deines Lebens dieses Licht, dieser Name Jesus für dich immer mehr Form annimmt. Und du immer mehr entdecken darfst von dieser Schönheit. Ein Zitat von einem Mann, den ich nicht kenne, aber ich werde ihn irgendwann treffen. Jesus wirklich zu begegnen bedeutet, von den Socken gehauen zu werden, erstaunt zu sein, überwältigt. Wenn du nur ein leichtes Interesse an ihm hast, bedeutet das, dass du ihm noch nicht begegnet bist. Wenn ein Mensch zu mir sagt, dass dieser Jesus ganz nett ist, aber nicht mehr, dann denke ich mir nur so, okay, du weißt nicht, wer Jesus ist. Du weißt nicht, was ich weiß. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon rede. Da steht 16 Minuten, 37 Sekunden. Das stimmt, glaube ich, nicht. Aber ich habe jetzt noch so viel, okay? Kinder, das schafft ihr noch, oder? Okay, ziehen wir mal durch. Irgendwann letztes Jahr im Herbst, da war ich abends im Gemeindehaus. Es war ein Samstagabend, da hat eine Person Geburtstag gefeiert. Und Ini war daheim. Und irgendwann ruft sie mich an, ganz aufgewühlt und verängstigt und sagt, jemand hat bei unserer Wohnung den Schlüssel reingesteckt, ins Schlüsselloch. Und sie hat schon Hallo gesagt, weil sie irgendwie dachte, weil ich das dann ja sein muss, ne? Aber dann wurde der Schlüssel wieder rausgezogen und niemand kam rein und ich kann es nicht gewesen sein, weil ich ja nicht da war. Und bei dem Haus, in dem wir wohnen, sind so 9 Wohnungen. Und manchmal macht unten jemand einen Keil rein, dass die Tür unten offen ist. Also theoretisch kann dann jeder bis zu unserer Wohnungstür laufen. Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Aber ich habe einen unserer 3 Wohnungsschlüssel verloren. Und dann stand natürlich schon die Frage im Raum, war das jetzt ein Fremder oder kommt heute Nacht jemand oder wie sieht es aus? Ich bin dann heimgegangen, also es sind nur 5 Minuten Fußweg. Und dann habe ich zu Ihnen gesagt, wahrscheinlich war das die Person, die einen Stock über uns wohnt, weil der Schlüssel hat ja reingepasst, aber konnte nicht umgedreht werden. Also es wäre jetzt die naheliegendste Erklärung für mich. Der Mann, der oben drüber wohnt, war halt in Gedanken, eine Etage zu früh raus. Und ja, das hatte Ihnen dann ganz gereicht. Die wollte es dann doch genauer wissen. Und dann bin ich hoch, habe geklingelt, habe den Mann gefragt und ich gesagt, ja, sorry, er war irgendwie müde in Gedanken, er ist eine Etage zu früh raus und er war das. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Es gibt Fragen im Leben, die uns unruhig zurücklassen, wenn wir keine Antwort auf diese Frage bekommen. Fragen, auf die wir eine Antwort brauchen. Und ich wünsche dir, dass du so lange unruhig bist, bis du herausgefunden hast, was sich mit dem Jesus auf sich hat. Und zwar nicht da oben, sondern da unten. Und ich wünsche, dass Jesus dir alles nimmt, was dich daran hindert und dir alles gibt, was du dafür brauchst, um seine Schönheit zu finden, damit dein Leben so eine Veränderung erlebt wie bei Paulus. Dass es wie mit Paulus einstimmen und sagen kannst, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das wünsche ich dir. Und ich will jetzt schließen mit einem Gebet. Und ich habe mir vor kurzem einen Gebetsschemel gekauft, den wollte ich es eigentlich noch mitbringen, habe ich jetzt vergessen, aber Paulus schreibt ja in Epheser 3, ich beuge meine Knie vor dem Vater meines Herrn Jesus Christus. Unsere Knie beugen wir nur vor jemand, der größer ist. Und wenn Jesus nicht größer ist als du, dann kann er dich nicht retten. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, beim Gebet oft hinzuknien. Und das werde ich jetzt auch tun. Und du kannst auch in deinem Herzen deine Knie beugen vor dieser Schönheit. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass wir in Apostelgeschichte 9 sehen dürfen, dass es kein Menschenleben gibt, das zu kaputt und zu hart ist, als dass du es verändern könntest. Und ich will beten, dass jeder, der heute unter dieses Dach gekommen ist, von dir ergriffen wird, verändert wird und dass dein Evangelium sich ausbreitet, aus diesem Haus hinaus, an alle Enden der Erde, weil du willst, dass alle gerettet werden. Gib uns mehr von deiner Schönheit und lass uns das verstehen, was uns im Weg steht, was zwischen dir und mir steht. Danke, dass deine Gnade immer größer sein wird als all meine Versagen. Amen. Wir singen jetzt ein Lied und in dieser Predigt hoffe ich, dass Jesus jetzt zu dir gesprochen hat. Und mit diesem Lied kannst du jetzt zu ihm sprechen. Dieses Lied ist ein Bekenntnis, ein Glaubensbekenntnis. Und so lass uns jetzt auf die Predigt antworten, indem wir dieses Glaubensbekenntnis singen. Amen.